Ja, so gut, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Amen.
Amen.
Richtig gut. Und wir möchten eine kleine Reihe starten mit dem Thema oder über Alltagsthemen. Da wollte ich euch mal fragen, wenn ihr Alltag hört, woran denkt ihr denn dann? Arbeit? Was noch? Homeoffice? Alltag? Vielleicht Unkraut im Garten? Wäscheberge? Kennt es jemand Wäscheberge? Oder nur meine liebe Frau? Ich will mich jetzt hier nicht mit falschen Federn schmücken, ja, nicht, dass der Eindruck entsteht, ich wäre bei uns für die Wäsche zuständig. Aber ich denke da schon an so diesen Alltag, einfach das ganz Normale. Jetzt hat die Schule wieder angefangen, jetzt geht bald die Uni wieder los, all diese normalen Dinge, alles jonglieren, was wir so zu tun haben, das Auto mal in die Werkstatt bringen. Und wisst ihr, im Alltag, da gehöre ich zu den Menschen, die noch manchmal Post bekommen. Wer bekommt noch manchmal Post? Schon noch viele. Okay, ihr habt Briefkästen. Jetzt meine Frage. Wie oft bekommt ihr schöne Post und wie oft bekommt ihr nicht so schöne Post? Bekommt ihr oft schöne Post? Das ist weniger, gell? Also, wenn man Geburtstag hat, dann kommt ab und zu mal noch so ein Brief rein oder eine Karte flattert rein. Aber in der Regel ist die Post, die wir heutzutage bekommen, nicht so dolle. Ich habe letzte Woche auch Post bekommen. Wisst ihr von wem? Eine Hilfe meinem Gasversorger. Wer hat schon mal Post bekommen die Tage von seinem Gasversorger? Strom? Geht in die gleiche Richtung. Ja, also das sah nicht so toll aus. Es ist schon heftig, was da so auf uns zurollt, oder? Also wenn sich, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir sind ja unter uns, bis auf den Livestream, aber das passt schon, habe keine Geheimnisse. Wo ich bisher 90 Euro für Gas bezahlt habe im Monat, habe ich jetzt einen Abschlag von 407 Euro. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nehme an, wir haben alle Herausforderungen, mit denen wir an der Stelle kämpfen müssen. Und das Alltagsthema, ich glaube, das ist ein Alltagsthema, das uns alle beschäftigt. Irgendwie hat es mir das G verhauen. Also das war bei meiner Originalpräsentation schöner, muss ich sagen, aber manchmal ist es so, das verhaut es einem dann. Aber es geht um den Umgang mit Geld. Also ich habe mal geguckt, ich bin jetzt über 7 Jahre hier. Und ich habe einmal über Geld gepredigt. Einmal explizit. Also bitte, werft mir nicht vor, ich wäre ein Wohlstandsevangelist oder jemand, der keine anderen Themen hat. Es war auch nicht mein Vorschlag, über Geld zu predigen, aber das Thema, es stand schon fest, bevor ich den Brief gekriegt habe von meinem Gasversorger. Also das kam jetzt nicht irgendwie so dazu. Ich habe uns zu diesem Thema Geld einfach nochmal ein Bild mitgebracht, das ja auch ein bisschen traurig ist, das wir auch alle kennen. So hat sich die Inflation in Deutschland vom August 21, ist noch gar nicht so lange her, wer kann sich erinnern, letztes Jahr im Sommer, noch nicht so lange her, bis zum August 22 entwickelt. Und die Prozentzahlen beziehen sich dann auf den entsprechenden Monat des Vorjahres. Und jetzt, um ehrlich zu sein, das ist ja einfach nur eine Grafik. Ja, man guckt auf die Grafik und man denkt sich, okay, ist halt teurer geworden. Aber das macht ja noch nichts mit unseren Emotionen. Aber wenn wir dann im Supermarkt an der Kasse stehen, ja, und wenn wir einen Einkaufskorb oder Wagen haben, je nachdem wie groß unsere Familie ist, bleiben wir bei dem Korb und der hat vielleicht letztes Jahr im August haben wir für den gleichen Korb 50 Euro bezahlt und zahlen jetzt 80 oder 90 Euro, da fängt es an, was mit uns zu machen. Viel mehr als so eine Grafik. Ja, eine Grafik, ja, ist halt eine Grafik. Aber wenn wir da stehen, dann sehen wir und erleben wir diese Unterschiede. Das ist zumindest meine Wirklichkeit und meine Erfahrung. Will mir da irgendjemand massiv widersprechen? Macht ihr auch die gleiche Erfahrung? Hey, was soll das Getue, gell? Ist doch nur Geld. Stellt euch nicht so an. Ja. Aber wir erleben und wir machen die Erfahrung, das Leben ist teurer geworden. Und zwar teilweise richtig viel teurer. Und jetzt stellte sich mir die Frage bei der Vorbereitung, was bedeutet das auch für uns als Christen? Wie sollen wir als Christen mit Geld umgehen? Und zwar nicht nur in Zeiten einer brummenden Wirtschaft, sondern auch und gerade in Schwierigkeiten. Und jetzt mache ich mich mal als Gedankenleser, versuche ich mal. Ich denke, der eine oder andere denkt sich schon, oh Mann, ich weiß schon, wohin es läuft. Die Gemeinde wird auch nicht verschont und wir müssen wieder mehr geben. Dabei müssen wir es doch selber gucken, wie wir überhaupt über die Runden kommen. Und Fakt ist, dass die Gemeinde auch nicht verschont wird. Wo wir im letzten Jahr 12.000 Euro für Gas ausgegeben haben, müssen wir im nächsten Jahr mit 48.000 Euro rechnen. Wenn wir genauso viel Gas ausgeben wie vorher. Wir können natürlich versuchen einzusparen und ich würde euch sagen, zieht euch warm an. Zieht euch warm an für diesen kommenden Winter. Das ist doch schon mal eine Möglichkeit, wie wir sagen, da tun wir alle was dafür, dass wir hier auch an der Ausgabenseite drehen. Aber jetzt will ich heute gar nicht jammern und ich will gar nicht über unsere explodierenden Preise predigen, sondern ich will versuchen, das alles mit einzubeziehen, wenn wir auf diesen Kontext, was hat die Bibel zum Thema Geld zu sagen, darüber sprechen. Also mir geht es darum, das wird heute keine Auslegungspredigt über einen Bibeltext, sondern das wird eine thematische Predigt, wo wir viele verschiedene Bibelstellen anschauen, die zu diesem Thema was zu sagen haben. Was machen wir denn jetzt als Christen in dieser gegenwärtigen Situation? Wie gehen wir damit um? Blasen wir Trübsal und verkünden wir Weltuntergangsstimmung, wie viele andere auch? Ist das wirklich unsere Aufgabe? Sind wir dazu da, Trübsal zu blasen? Wir sind dazu da, Hoffnung zu vermitteln, oder nicht? Hoffnung zu vermitteln auf eine bessere Welt, auf ein besseres Leben. Und ich glaube, wir haben gerade in schwierigen Zeiten, so wie in der aktuellen Zeit, diese Aufgabe, Hoffnung zu vermitteln. Und erst da, wenn es wirklich drauf ankommt, ähnlich wie Olli in ihrem Zeugnis sagte, da zeigt es sich doch, was unsere geistlichen Prinzipien wirklich bedeuten. Erst da zeigt es doch, ob wir nur schön darüber reden, solange alles gut ist, oder ob wir es auch tun und umsetzen und auch danach leben, wenn es schwierig wird. Also, ich habe uns 10 biblische Prinzipien mitgebracht für den Umgang mit Geld und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Prinzipien nicht nur in Zeiten des Überflusses gelten, sondern auch in schwierigen Zeiten. Jetzt kommt meine Frage, die rhetorisch ist. Ihr müsst nicht antworten, ihr dürft gerne antworten. Wollt ihr diese 10 Prinzipien hören? Ja, danke schön. Wenn ihr Nein gesagt hättet, hätte ich sie euch trotzdem gesagt. Also, es fällt erstmal auf, dass die Bibel viel über Geld zu sagen hat. Schauen wir uns mal an, was da alles so drin steckt. Das erste Prinzip: Gib 10% für den Herrn. Im Alten Testament ist von der Erstlingsfrucht und vom Zehnten die Rede. Und interessanterweise bestätigt Jesus dieses Prinzip in Lukas 11. Und zwar denkt man jetzt erstmal, oh, eigentlich kritisiert er da die Pharisäer. Weil er sagt zu den Pharisäern, ihr denkt, dass allein weil ihr euren Zehnten gebt, alles in Ordnung ist. Dabei sollt ihr die Menschen lieben. Und im nächsten Satz sagt er, man soll das eine tun und das andere nicht lassen. Wir brauchen beides. Also er bestätigt an dieser Stelle das Prinzip des Zehnten. Und das bedeutet für uns, ich habe auch von der Erstlingsfrucht gesprochen, dass die ersten 10% unseres Einkommens Gott gehören. Ich bin der Überzeugung, dass die Treue im Zehnten eines der wichtigsten biblischen Prinzipien ist, wenn es um den Umgang mit Geld geht. Warum ist das so? Weil es ziemlich schnell zeigt, ob unser Herz wirklich ganz Gott zugewandt ist. Ich glaube auch, dass viele Menschen finanzielle Schwierigkeiten haben, weil sie nicht bereit sind, diesen ersten Schritt eines göttlichen, persönlichen Haushaltsplanes zu gehen. Weißt du, das Geben des Zehnten ist wie eine Saat, die in die Erde gestreut wird. Und was kommt zurück? Der göttliche Segen. Nicht oft in der Bibel droht Gott Menschen zu verfluchen. In Maleachi ist eine von solchen Stellen, und zwar im Zusammenhang mit dem Zehnten. Maleachi 3, Vers 8. Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Und die Antwort ist, mit dem Zehnten und der Abgabe. Ihr seid verflucht. Mich betrügt ihr allesamt. Bringt aber die Zehnten, und jetzt kommt was Interessantes, in voller Höhe, also nicht ein halber Zehnter, das wäre nicht das Richtige, sondern in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei und prüft mich hiermit. Und jetzt kommt das Interessante. Prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte, die Fülle. Also das ist dieses Prinzip von Saat und Ernte. Das ist dieses Prinzip, wenn ich mich an die göttlichen Aufforderungen halte, an anderer Stelle steht, Gott lässt sich nichts schenken. Er wird es zurückgeben. Und wenn ich mit Menschen zum Beispiel bei einem Mitgliederaufnahmegespräch über den Zehnten rede, dann sage ich, es geht nicht in erster Linie darum, dass du alles in die Gemeinde gibst und die Gemeinde reicher und reicher wird, sondern es geht darum, dass ich dir nicht diesen Segen vorenthalten will. Du sollst Zugang haben zu diesem vollen Segen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber wissen, wie es aussieht und wie Gottes Prinzipien sind. Und ich glaube, dass wir in finanziell schwierigen Zeiten mit diesen krass steigenden Energiekosten, mit Inflation, dass wir natürlich logischerweise den Gürtel enger schnallen müssen, wie schon so mancher Politiker gesagt hat. Wisst ihr, wenn Gas plötzlich 5-mal so teuer ist, dann können wir erstmal versuchen, weniger Gas zu verbrauchen. Das ist auch klug, sollten wir auch tun. Aber natürlich können wir damit nicht den kompletten Preisanstieg kompensieren. Also muss das Geld, wo kommt es her? Ja, von woanders, oder? Von einer anderen Stelle kommt es her. Und jetzt ist die Versuchung so unendlich groß, erstmal beim Zehnten was abzuzweigen. Zu sagen, okay, ja, das mache ich dann wieder, wenn es besser geht, aber jetzt im Moment geht es halt nicht anders. Aber das biblische Prinzip der Erstlingsfrucht macht deutlich, die ersten 10% deiner fixen Einnahmen sind der Zehnte. Nicht das, was am Schluss übrig bleibt oder auch nicht. Erstes Prinzip, gib 10% für den Herrn. Zweites Prinzip, bezahle Steuern nach dem Gesetz. Das ist eine tolle Predigt, gell? Ich habe so viele Amens. Da sprach er, wer ist er? Jesus. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch viel erklären muss. Das steht eigentlich komplett da. Also das gibt uns keinen großen Auslegungsspielraum. Ja? Und da müssen wir auch wissen, da ging es um ein römisches Kaiserreich. Ja, da ging es nicht um eine demokratisch gewählte Regierung. Da ging es um ein römisches Kaiserreich, das ein Volk eingenommen hat und unterdrückt hat. Natürlich ging es auch um ein Kaiserreich, das die Steuern nicht nur für sich selbst verprasst hat, sondern investierte in Straßen, in das Wohl für die Menschen. Und erst dadurch kam es zur sogenannten Pax Romana, zum römischen Frieden, der diese Menschheit damals zusammengehalten hat. Aber ihr Lieben, bei allem, was wir vielleicht immer wieder mal schimpfen, auch über unsere Regierung, manchmal zu Recht, ganz oft auch zu Unrecht, sollten wir eines nicht vergessen. Da geht es nicht darum, wie sie sich nur selbst bereichern, sondern dieses Geld, es wird eingesetzt für unser Land und für die Allgemeinheit, für die Menschen in unserem Land. Auch Paulus hat was über das Bezahlen von Steuern zu sagen. Römer 13, Vers 6. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie, ist die Obrigkeit, sind Gottes Diener. Auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Wem gebührt die Ehre? Unserem Herrn, gell? Ihr Lieben, für Arbeitnehmer in Deutschland gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, hier zu betrügen. Aber wenn wir an den ganzen Bereich der Schwarzarbeit denken oder an Selbstständige, dann gibt es diesen Bereich schon. Unsere Regierung besteht aus Menschen und sie treffen manchmal Entscheidungen, die ich auch nicht immer nachvollziehen kann. Aber vergessen wir eins nicht, sie versuchen wirklich alles, was möglich ist, um Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen und zu entlasten. Wir leben in einem Sozialstaat. In einem Sozialstaat zu leben bedeutet, es gibt sehr viele Menschen, die ohne zu arbeiten Geld vom Staat bekommen. Und woher bekommen sie dieses Geld vom Staat? Woher hat der Staat sein Geld? Der Staat hat sein Geld von unseren Steuern und Abgaben. Wenn wir keine Steuern und Abgaben bezahlen, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, Menschen, die in Not geraten sind, ob aus Krankheitsgründen oder weil sie geflohen sind oder aus welchem anderen Anlass auch immer, zu unterstützen. Und es ist gut, dass wir das tun. Es ist unsere Pflicht. Wenn wir also in Brot und Arbeit stehen, dann lasst uns auch unsere Steuern bezahlen. Denn nur so sind diese Hilfen möglich. Lasst uns Respekt haben, auch vor unserer Regierung und auch unseren bürgerlichen Pflichten nachkommen. Ein zweiter richtig cooler Punkt, oder? Ah, ein Plädoyer für Steuerzahlen, Zehntenzahlen, macht richtig Spaß, so eine Geldpredigt. Drittes Prinzip, kümmere dich um deine Familie. 1. Timotheus 5, Vers 8. Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Das ist jetzt, glaube ich, das Prinzip, das am wenigsten schwer ist umzusetzen, oder? Wie geht's euch? Mütter, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ich koche jetzt lieber nichts für meine Kinder, weil ich muss morgen noch zur Maniküre und jetzt ist es gerade ein bisschen eng, dann sollen die halt mal den Gürtel enger schnallen und ich lasse mir morgen die Fingernägel neu lackieren. Also ich glaube, so ticken wir nicht. Ja, also das war jetzt ein, stand auch nicht da, ja, das sind so die spontanen Beispiele. Ja, aber das Prinzip gilt auch für unsere Familien. Es ist die Aufgabe eines Christen, sich um seine Familie zu kümmern. Jetzt leben wir in anderen Zeiten als Paulus. Bei uns in Deutschland gibt es Renten, es gibt Sozialleistungen. Aber heißt es denn wirklich, dass dieser Vers für uns nichts mehr zu bedeuten hat? Mit Sicherheit nicht. Es ist unsere Aufgabe, zu arbeiten und den Lebensunterhalt für unsere Familien zu verdienen. Das vierte biblische Prinzip zum Thema Finanzen. Raus aus der Schuldenfalle. Habt ihr auch einen schönen Vers dazu? Das ist immer das Schöne. Das sind ja nicht meine Gedanken. Ich habe sie nur zusammengestellt. Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Großzügigkeit als ein Zeichen eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt. Und das finde ich was Wunderschönes, weil es das Herz unseres Gottes widerspiegelt. Er ist ein großzügiger Gott. Er ist ein Gott, der gerne gibt. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn etwas auf Kredit gekauft wird, anstatt den Preis sofort zu bezahlen, dann senken wir letzten Endes damit unseren eigenen Lebensstandard. Warum? Ganz einfach, wegen der Zinsen. So sieht's aus. Und wir sollten uns echt nicht blenden lassen. In den letzten Jahren, da haben wir uns daran gewöhnt, dass es besser ist, auf Kredit zu kaufen als Cash, weil die Unternehmen alles getan haben, um Umsätze zu machen. Weil die Zinsen, die waren einfach im Keller, es war egal. Aber jetzt mit einer steigenden Inflation, das sind die Währungshüter auch schon wieder dabei, die Leitzinsen anzuheben. Und wir müssen einfach wissen, die Zeit des billigen Geldes ist vorbei. Es müssen wieder Zinsen bezahlt werden für geliehenes Geld. Und da ist es nur gut, wenn man sich an die biblischen Prinzipien hält. Eine andere Falle für uns sind auch die kleinen Plastikkarten. Ja, da läuft man rum und man kauft sich, was man will und man merkt gar nicht, wie sich das alles so aufaddiert. Und wenn man dann am Monatsende seine Kreditkartenrechnung nicht sofort begleichen kann, dann wundert man sich, was da an Zinsen aufgelaufen ist. Ich habe es tatsächlich mal gegoogelt in Vorbereitung für heute Morgen und die Zinsen für Überziehungskredit und die Zinsen auch für nicht sofort getilgte Kreditkartenrechnungen liegen zwischen 7,5% und 20%. Das ist ein Wort, oder? Natürlich gibt es auch Anschaffungen, bei denen es je nach finanzieller Lage nicht anders geht und dennoch sinnvoll ist, wenn wir an Hauskauf oder Wohnungskauf denken. Gehen wir ins fünfte Prinzip. Habe einen positiven Cashflow. Ein positiver Cashflow bedeutet schlicht und ergreifend, dass du jeden Monat mehr Einnahmen hast als Ausgaben. Das ist alles. Klingt wichtig, aber das ist alles. Du solltest nicht mehr Geld ausgeben, als du einnimmst. Klingt erstmal einfach, klingt auch erstmal logisch. Das Ziel ist es, jeden Monat alle Rechnungen zu bezahlen und noch was übrig zu haben. Und das, was übrig ist, das kann man dann entweder wahllos auf den Kopf hauen und für das ausgeben, wozu man gerade Lust hat, oder man kann es auf die Seite legen und eine Rücklage bilden. Das ist jetzt sehr deutsch. Es ist sehr deutsch, aber es funktioniert. Weil irgendwann kommt auch wieder eine größere Rechnung, irgendwann steigen die Gaspreise und im Moment kann man nur sagen, wohl dem, der in den letzten Jahren Rücklagen gebildet hat. Und dann gibt es ja auch noch die unvorhergesehenen Anschaffungen, wenn mal so eine Waschmaschine kaputt geht oder wenn mal wieder so ein Auto in die Werkstatt muss. Das sind so die Lieblinge des Alltags, oder? Kennt ihr sie? Auch dazu steht was in der Bibel. Willst du wissen was? Schön, dass du fragst. Wertvolle Schätze und duftendes Öl sammeln sich im Haus des Weisen, aber ein Dummkopf vergeudet alles. Sprüche sind einfach cool, oder? Mit anderen Worten, du willst weise sein, dann achte darauf, dass du nicht mehr ausgibst, als du einnimmst. Du willst dumm sein, dann hau alles schnellstmöglich auf den Kopf. Ein biblischer Rat für den Umgang mit unseren Finanzen. Das siebte Prinzip, oder das sechste, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Sechste, glaube ich. Ja, sechs. Spare einen Teil deines Einkommens für die Zukunft. Einmal mehr lesen wir in den Sprüchen von einem weißen Tier, das uns ein Vorbild sein soll. Was für ein Tier ist es? Die Ameise. Die Ameisen, sie haben keine Macht, doch sie legen Vorräte für den ganzen Winter an. Sollte man meinen, die hätten auch heizen müssen, wenn sie Vorräte anlegen für den Winter. Was macht die Ameise so besonderes, vorbildliches? Sie legt Vorräte an Nahrung an, damit sie in schlechten Zeiten zu essen hat. Was die Ameise instinktiv tut, da denkt die nicht drüber nach. Das macht sie aus einem Instinkt, aus einem Reflex. Das sollten wir freiwillig tun. Weißt du, niemand zwingt dich dazu. Es muss unsere eigene Entscheidung sein. Und um das zu tun, müssen wir manchmal auch bewusste Entscheidungen gegen unsere aktuellen Wünsche treffen. Wenn wir für unsere Zeit nach dem Berufsleben allein auf die staatliche Rente bauen, dann kann es auch ziemlich eng werden. Das bedeutet, es ist weise, einen sogenannten Notgroschen zu haben, um die unvorhergesehenen und manchmal auch vorhergesehenen Bedürfnisse abdecken zu können. Auch da werden wir zurzeit sehen, dass die Menschen, die in den letzten Jahren so einen Notgroschen angelegt haben, nun besser durch die Krise kommen werden. Es kommt ein ganz wichtiges Prinzip: anderen Menschen helfen. Das ist geistliche Ökonomie. Im Zusammenhang mit der Geldsammlung für die Jerusalemer Gemeinde schreibt Paulus im 2. Korinther Kapitel 8: Zum heutigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss, der Korinther, ihrem Mangel ab. Das sind die Menschen in Jerusalem. Damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Das ist ein ganz föderalistisches Prinzip schon. Unglaublich, oder? Wie weit die schon waren in der Bibel, auch ohne Demokratie. Was wir daran sehen, ist, dass einem Überfluss ist erstmal nichts Verwerfliches dran. Nur da, wo ein Überfluss erwirtschaftet wurde, kann überhaupt anderen geholfen werden. Es macht keinen Sinn, seine eigene Familie zu vernachlässigen, zu Hause den Kindern nichts Vernünftiges zu essen zu geben, nur um in der Gemeinde die Bewunderung für eine große Spende an die Mission zu bekommen. Aber weißt du, es macht genauso wenig Sinn, immer zu sagen, ach, ich würde ja so gerne mehr tun für die Armen in der Welt oder für die Bedürftigen in unserer Stadt, aber leider muss ich erst noch mal einen neuen Ferrari abbezahlen. Es geht um die Balance. Wir haben Verantwortung, gut für uns und unsere Familien zu sorgen, aber wir sind nicht aufgefordert, uns und unsere Familien ständig zu verwöhnen und dann nichts mehr für andere übrig zu haben. Es geht dabei in erster Linie um unsere Herzenshaltung. Es geht um unsere Einstellung, unsere Grundhaltung. Nehmen wir mal an, es geht dir gut. Okay, du hast alles, was du brauchst. Nicht zu viel, nicht zu modern oder luxuriös, aber du hast alles, was du brauchst. Du hast genug zu essen, deine Kinder haben alles für die Schule. Du kannst sogar einmal im Jahr in den Urlaub fahren. Und jetzt, nur mal angenommen, ganz hypothetisch, nimm mal an, du bekommst ein neues Jobangebot und ab nächsten Monat verdienst du plötzlich das Doppelte. Netto, nicht brutto. Du hast plötzlich das Doppelte zur Verfügung als vorher. Was ändert sich damit in deinem Leben? Was fällt dir als erstes ein? Ist es eine lange, geheime Wunschliste, die du für dich hast? Oder fällt dir wirklich als allererstes ein, wow, endlich wäre ich in der Lage, anderen Menschen so zu helfen, wie ich es gerne möchte? Wenn du mehr zur Verfügung hast, dann kannst du entweder deinen Lebensstandard erhöhen oder du kannst deinen Gebensstandard erhöhen. Wisst ihr, wir kennen doch alle die Geschichte vom reichen Jüngling. Kennen wir die? Wer kennt die Geschichte vom reichen Jüngling? Ich sehe ein paar Nicken auch, wo keine Hände hochgehen. An wen denkt ihr, wenn ihr die Geschichte vom reichen Jüngling hört? Unser Problem ist, dass wir bei dieser Geschichte immer an jemand anderen denken. An Elon Musk oder an Bill Gates am besten. Oder vielleicht irgendeinen stinkreichen Fußballer. Wir sehen uns selbst nicht als reich an. Egal wie viel wir haben, egal wie gut es uns geht. Weil natürlich gibt es immer andere Menschen, die noch mehr haben als wir. Ist es richtig? Oder wer sagt, ja, ich bin der reiche Jüngling? Ja, zwei, drei, aber das ist nicht, was automatisch in unserem Kopf hochploppt. Aber Fakt ist, wenn du Essen im Kühlschrank hast, Kleider am Leib, ein Dach über dem Kopf und einen Platz zum Schlafen, bist du reicher als 75% der Menschen dieser Erde. Wenn du Geld auf der Bank, in deinem Portemonnaie und im Sparschwein hast, gehörst du zu den privilegiertesten 8% dieser Welt. Ist es dann nicht unsere Pflicht, die Geschichte vom reichen Jüngling nicht länger so zu lesen, als ginge es um jemanden anderen, sondern so, als ginge es um uns? Tut mir leid, ich bin ein bisschen abgedriftet. Achtes Prinzip. Plane deine finanziellen, anhand deiner finanziellen Ressourcen, nicht anhand deiner Wünsche. Also die grundlegende Frage, wenn wir unser persönliches und privates Budget aufstellen, sollte nicht sein, oh, was möchte ich gerne haben? Sondern die Grundfrage sollte sein, was habe ich zur Verfügung? Weil die Werbung, unsere Freunde, alle möglichen Menschen, die wollen uns natürlich einflößen, was wir nicht alles brauchen. Hast du nicht gesehen? Aber wenn du dich fragst, welche Ressourcen habe ich? Was kann ich mit meinen Ressourcen tun? Was kann ich mir leisten? Und auch noch die Frage stellen, wie möchte Gott, dass ich damit umgehe? Mit diesem Ansatz setzen wir unsere Ressourcen ein, anstatt nur zu versuchen, unsere Wünsche zu erfüllen. Wer immer nur versucht, sich alle Wünsche zu erfüllen, der wird dabei zugrunde gehen. Hebräer 13, Vers 5. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Zufriedenheit. Und da leben wir in unserer westlichen Welt, in einem Umfeld, das uns alles andere als Zufriedenheit vermittelt. In dem Umfeld, in dem wir leben, wird uns immer und immer an jeder Stelle gezeigt, was wir noch brauchen, was wir noch haben müssen. Und im Moment brauchen wir alle unbedingt ganz energiesparende Heizungen. Brauchen wir alle unbedingt. Und ihr wisst gar nicht, was es sich da an Anbietern auf dem Markt tümmeln. Da funktioniert die Hälfte gar nicht davon. Aber da geht es wieder um die nächste Masche, um uns das Geld aus den Taschen zu ziehen. Das letzte Geld. Das neunte Prinzip. Sei ein guter Verwalter dessen, was Gott dir anvertraut hat. Auch dazu ein Vers aus den Sprüchen. Achte auf den Zustand deiner Herden. Kümmere dich um deine Schafe und Ziegen. Geldbesitz ist nicht von Dauer. Nicht einmal eine Krone geht endlos von einer Generation auf die andere über. Ich glaube, das ist ein Vers für den Steffen. Achte auf den Zustand deiner Herden. Wörtlich genommen kannst es nur du von uns hier, aber was ist denn damit gemeint? Die meisten von uns haben keine Herden, keine Schafe und Ziegen, aber es geht letzten Endes um unseren Besitz. Und da ist die Aufforderung, achte auf den Zustand deines Besitzes, achte auf dein Geld, achte auf deine Sparkonten, dein Haus, dein Auto. Der Vers fordert uns auf, genau zu wissen, wo wir finanziell stehen. Denn nur dann, wenn wir wissen, wo wir finanziell stehen, können wir auch einen vernünftigen Plan machen. Weil wenn wir nicht wissen, wo wir stehen, dann geben wir einfach aus, ohne den Überblick zu haben. Es hilft uns beim Aufstellen eines Budgets. Du musst Lebensmittel kaufen, du musst Kleidung kaufen, du musst Miete bezahlen. Aber wenn du nicht auf deine Herde, auf deinen Besitz achtest, wenn du nicht weißt, was dir zur Verfügung steht, dann kannst du auch gar nichts ruhigen Gewissens ausgeben. Du musst wissen, was du hast. Und das zehnte und letzte Prinzip, gleich habt ihr es geschafft, lass dich nicht verführen vom Materialismus und von Statussymbolen. Es gibt einen Psalm, den Psalm 49, der handelt vom reichen Materialisten. Und dieser Psalm, den könnt ihr gerne zu Hause komplett durchlesen, er ist eine Warnung, dass wir nicht neidisch sein sollen auf den Besitz anderer, weil wir sonst in die Falle des Materialismus tappen. Und das Ergebnis, die Konsequenz von Materialismus ist oft Verzweiflung. Besonders dann, wenn wir mehr Sachen kaufen, als wir uns leisten können. Zum Abschluss noch den Vers aus 1. Timotheus. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Es geht um Zufriedenheit und Dankbarkeit. Ist es nicht interessant, dass Paulus davon spricht, wir sollen zufrieden sein, wenn wir Nahrung und Kleidung haben? Nicht einmal ein Dach über dem Kopf, nennt er in seiner Aufzählung. Ah ja, das ist für uns schon grenzwertig, oder? In unserer Region, in der Region der Häuslebauer. Was sind Anzeichen von Materialismus? Anzeichen sind, wenn man mehr Geld ausgibt, als man hat. Zwanghaftes Kaufverhalten. Unzufriedenheit mit dem, was man hat. Man seinen Reichtum hortet, nicht abgeben will. Gott nicht die ersten 10% zu geben. Alles, was ich einnehme, sofort ausgeben und nichts für die Zukunft beiseite legen. Geld leihen, und ich sage jetzt mal für schnell vergängliche Sachen. Bei der Steuer betrügen. Wenn du in deiner Garage nicht mehr genug Platz für deinen ganzen Krempel hast. Das ist ein Zeichen von Materialismus, okay? Wenn du nervös wirst, weil der Pastor über Geld predigt. Ihr Lieben, ich will uns einfach ermutigen. Ich will uns einfach ermutigen, nach diesen biblischen Prinzipien zu leben. Dann beginnen wir, unsere Ressourcen auf eine richtige und biblische Art und Weise einzusetzen, anstatt nur unsere Wünsche zu befriedigen. Und ich bin überzeugt, wenn wir das tun, dass wir dann, habe ich vergessen? Okay, jetzt. Dass wir dann auch erleben werden, wie Gott anfängt, in uns und durch uns Dinge zu tun, zu denen wir alleine mit unseren Ressourcen nie in der Lage gewesen wären. Ihr kennt doch diese Spendenaufrufe, so ja, wenn hier 10 Euro kommen, dann gibt es noch irgendeine Sparkasse, die nochmal 10 Euro dazu gibt. Ja, das ist, glaube ich, immer so ein göttliches Prinzip. Ja, wenn wir was geben für einen bestimmten Zweck, für einen guten Zweck, dann verdoppelt er das auf irgendeine Art und Weise. Und wenn es nicht materiell ist, aber die Art, wie das zum Segen wird, Gottes Segen kommt dazu. Er tut seinen Teil dazu. Deswegen kann er mit unseren Ressourcen viel mehr machen, als wir mit unseren Ressourcen. Er will uns allen dabei helfen und uns segnen, wenn wir diese biblische Ökonomie in unserem Leben anwenden. Zum Schluss noch der Gedanke, je nachdem, wo du bei diesen 10 Prinzipien stehst, vielleicht wendest du schon 9 davon an, dann nimm dir doch gleich die Nummer 10 vor. Vielleicht stehst du aber noch ganz am Anfang von so einer biblischen Finanzausrichtung in deinem Leben. Dann ist es vielleicht eine gute Idee, dir erstmal 1 oder 2 Prinzipien vorzunehmen, die unter Kontrolle zu bekommen und dann zum nächsten Prinzip zu gehen. Gott segne uns dabei, das umzusetzen, das anzuwenden und dass er uns alle gut durch den Winter bringt. Und da möchte ich auch einfach nochmal diesen Appell loslassen. Lass uns aufeinander achten. Ja, lass uns aufeinander Acht haben. Und wir haben gehört, dass es für eine Gemeinde eng sein wird, aber wir wissen, dass es auch für Menschen aus der Gemeinde eng werden wird. Und ich kann euch nicht das Blaue vom Himmel versprechen, aber ich kann euch sagen, schämt euch nicht, was zu sagen. Wir sind Geschwister, wir sind Gemeinde. Wir wollen zusammen stehen. Wir wollen da gemeinsam auch durchgehen. Und ich glaube, wir wollen auch nicht, dass irgendjemand in unserer eigenen Reihe hier Schiffbruch erleidet. Ja, da wollen wir echt zusammen stehen. Und deswegen, wenn es irgendwo gar nicht mehr anders geht, dann meldet euch und schämt euch nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte gerne noch mit uns beten und dann darf das Team nach vorne kommen. Wir wollen einfach noch Gott die Ehre geben. Ihr dürft gerne schon aufstehen, wenn ihr das könnt und mögt. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort und für deine Weisheit. Und in deinem Wort stehen Dinge, die uns etwas angehen, die einen Unterschied machen wollen und sollen in unserem Leben, die unseren Alltag betreffen. Und wenn wir an unser Geld denken, dann spüren wir ganz schnell, wie wir da reagieren und wie es persönlich wird und wie wir da uns manchmal auch unwohl fühlen, wie wir manchmal nicht darüber reden wollen. Aber du hast keine Scheu gehabt, darüber zu reden. Du hast ganz viele Anweisungen darüber gegeben. Und ich möchte beten, dass du uns allen hilfst, nach diesen Anweisungen auch zu leben. Ich bete, Herr, dass du bei Menschen bist, die sich wirklich Sorgen machen vor diesem Winter und vor diesen ganzen steigenden Preisen und die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Ich möchte bitten für Menschen, die sich Sorgen machen, dass ihr Erspartes plötzlich weniger wert ist. Und ich bitte, dass du ihr Herz berührst, Herr, und dass sie bereit sind zu geben und andere zu unterstützen. Ich bete, Herr Jesus, dass wir unser ganzes Denken auf dich ausrichten, auf die Art und Weise, wie du es möchtest, Herr. Dass das Geld, das du uns anvertraut hast, Herr, dass wir uns nicht als Eigentümer davon sehen, sondern als Verwalter. Und wir wollen es verwalten mit deinem Herzen, Jesus. Wir wollen es verwalten mit deiner Liebe zum Menschen. Wir wollen es aber auch verwalten mit Klugheit und mit Weisheit. Und diese Klugheit und Weisheit bitte ich dich, Herr, auch für die Leitung der Gemeinde, für unseren Finanzvorstand, Herr, wenn wir da gute Entscheidungen treffen müssen, bitte ich um deine Hilfe. Aber auch für jeden Einzelnen, der für sein persönliches Leben Entscheidungen zu treffen hat, bitte ich um deine Hilfe. Herr, du bist bei uns und du hast uns versprochen, dass du uns nicht verlassen und nicht versäumen wirst. Schenk uns Dankbarkeit und Zufriedenheit und schenk uns auch das Vertrauen in dich, dass du mit uns auch in diesen Zeiten sein wirst. In deinem Namen, Jesus. Amen.